Herzlich willkommen zum Waldgottesdienst. Nicht im Wald, leider. Es war uns zu kühl und zu feucht. Ich hoffe nicht, dass jetzt welche am Waldidyll sitzen und darauf warten, dass wir da hinkommen. Wir hätten auch in dieser kleinen Schutzhütte nicht alle Platz. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass die Bläser aus Grottendorf, Scheibenberg und natürlich aus Schlettau zusammen da sind. Waldgottesdienst. Woran denkt man als erstes, wenn man in den Wald geht? Die meisten werden sagen, Bäume. Gut, da haben wir jetzt hier nicht so viel. Vielleicht könnte man die Säulen als Bäume so ansehen, bisschen grau. Ja, Fichten haben auch graue Rinde. Oben, na, da fängt schon ein bisschen an mit Blühen, Grün nicht so richtig. Vielleicht ist das vor 400 Jahren mal deutlicher gewesen, die Farbigkeit da oben, als diese Kirche ausgemalt worden ist. Ich denke zuerst, wenn ich an Wald denke, ans Luftholen, aufatmen, die gute Waldluft genießen. Und deswegen habe ich gedacht, den Gottesdienst, den kann man mal so umschreiben, aufatmen. Gott loben, das wollen wir. Wir wollen Gott begrüßen und loben mit dem Psalm, den Sie auf dem Liedblatt finden. Lasst uns diesen Psalm miteinander beten, sprechen. Halleluja!
Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht.
Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner
Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfe.
Lobet ihn mit Harfe und Pfeife, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen.
Lobet ihn mit hellen Zimpeln, lobet ihn mit wohlenden Zimpeln.
Alles, was du hast, lobe ihn an. Halleluja.
Beim Sprechen und beim Singen, da merkt man, da muss man Luft holen, damit man auch atmen kann. Atemübungen gibt es extra für die Berufe, Schauspieler, Sänger, um eben sich etwas in die Lunge hineinzuholen. Atemübungen, das ist etwas, um guten Atem zu haben. Wir brauchen alle Atem, wir wissen, wir müssen Luft holen. Man kann das bewusst machen, meistens geschieht es unbewusst. Wenn ich zu viel Luft hole, kann es sein, dass sich Luft auch bei mir verklemmt. Dann kriegt man sowas wie Seitenstechen. Vor allen Dingen dann, wenn man zu wenig ausgeatmet hat. Unser Atem besteht aus einem Dreierrhythmus. Einatmen, ausatmen und normalerweise dann eine Pause. Das können Sie jetzt mal gern ausprobieren. Wir können das mal gemeinsam machen. Erstmal alle Luft raus. Einatmen. Ausatmen. Und warten Sie. Und neu einatmen. Sänger verwenden genau diese Pause, immer mehr zu verlängern, damit der Einatmen tiefer wird. Da muss erst vorneweg alle Luft aus der Lunge raus und dann können die so lange Passagen singen und auch entsprechend viel Luft haben, um gut ihre Stimme zu tragen. Bläser brauchen das ganz genauso, die müssen auch immer gut durchatmen. Das Interessante ist, dass genau in dieser Pause am Schluss festgestellt haben, die Wissenschaftler, die so die neurobiologischen Sachen sich anschauen, dass die Hirnaktivität in der Zeit, wo die Pause ist, wo man ausgeatmet hat und noch nicht wieder eingeatmet hat, am größten ist. Warum erzähle ich das? Diese Pause ist für mich so etwas, wenn ich in den Wald komme. Einatmen, die gute Luft. Ausatmen, alles andere hinter mir lassen. Und dann genießen das, was Gott gibt und schenkt. Warum ist das im Wald eigentlich so gut, das Atmen? Weil Bäume Photosynthese machen. Man spricht auch davon, dass der Wald die Lunge der Erde ist. Laubwälder geben jedes Jahr 15 Tonnen Sauerstoff pro Hektar ab. Nadelwälder sogar bis zu 30 Tonnen pro Hektar. Liegt daran, dass die im Winter halt eben auch Grünes haben, Laub haben, Nadeln haben. Eine ausgewachsene Buche produziert stündlich 1,7 Kilogramm Sauerstoff. Eine Tagesproduktion entspricht etwa dem Sauerstoffgehalt, den 64 Menschen benötigen. Also schätzen wir mal die Bäume, die wir haben, da draußen eine Linde, eine Eiche, eine Buche, da hinten gleich. Und wenn Sie heute Nachmittag vielleicht bei trockenem Wetter doch in den Wald gehen, um das nochmal nachzuholen, dann erinnern wir uns dran. Dafür dürfen wir Gott loben und danken mit dem Lied »Lobe den Herrn, meine Seele«. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, danke für diesen Sonntagmorgen, den du uns schenkst. Bei dir dürfen wir aufatmen und zur Ruhe kommen. Dankbar sind wir für den Wald, für gute Luft. Was uns belastet und beschwert, das wollen wir bei dir ablegen. Wir bitten dich, mach uns still vor dir. Erfülle uns neu mit deinem Heiligen Geist, dass wir dein Wort hören und verstehen und danach leben. Du erhörst uns, gibst unserer Seele große Kraft. Amen.
Wir hören die Lesung für den heutigen Sonntag. Sie steht bei Johannes im 20. Kapitel. In der Lesung geht es um einen besonderen Ort von Atem, den Jesu Jünger erhalten. Hört aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Im Wald würden wir vielleicht die Vögel zwitschern hören oder den Wind in den Bäumen rauschen. Heute hören wir hier die Bläser. Woran merken Sie, ob Sie Sorgen haben oder sorglos sind? Ob man frei und unbeschwert durch den Tag geht oder man bedrückt aussieht? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Merkmale. Die Haltung, der Gang, der Gesichtsausdruck. Oder eben der Atem. Ich selber merke, wenn ich angespannt bin, wie ich anders atme, schneller, flacher. Und umgekehrt, wenn ich die Sorgen los habe, mal vergessen kann, wie ich einfach tiefer durchatmen kann, Luft holen, aufatmen. Der Bibeltext zur Predigt ist eine Einladung zum Atemholen und zum Aufatmen. Er nimmt uns mit in die Zeit des ersten Atemzuges, in dem der Mensch noch frei von allen Sorgen war. Im 1. Mose Kapitel 2, da heißt es:
Es war zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Damals gab es zunächst noch kein Gras und keinen Busch in der Steppe, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es war auch noch niemand da, der den Erdboden bebauen konnte. Nur aus der Erde stieg Wasser auf und drängte den Erdboden. Da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott im Osten, in der Landschaft Eden, einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume, und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume: der Baum des Lebens dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verleihen, was gut und böse ist. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren.
Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, wenn man das so hört. Manche sagen vielleicht, naja, schöne alte Geschichte, aber die Wirklichkeit, die sieht doch ganz anders aus. Da hat doch niemand einen Klumpen Lehm genommen und daraus den Menschen geformt. Die Vernunft und die Wissenschaft, die lehren uns doch, dass das Leben anders ist, dass der Mensch sich über die Jahrtausende hin entwickelt hat, vom Säugetier zum Computergenie des 21. Jahrhunderts. Ich persönlich finde es viel interessanter, die Gemeinsamkeiten dieser Schöpfungsgeschichte mit den heutigen Wissenschaftsmodellen mal anzuschauen, noch eher als die Unterschiede. Wenn wir die Erzählung uns anschauen, die da in der Bibel steht, und das auch vergleichen mit den Erzählungen, die andere Völker, zum Beispiel im Orient, über die Entstehung der Erde haben, dann geht es eigentlich in diesen orientalischen Geschichten um große Götterkämpfe, wo irgendjemand unterliegen muss. Das ist dann sozusagen die Erde, auf der man dran rumkrampelt. Und irgendwas, was siegt, was da drüber ist. Das Volk Israel dagegen kennt einen Gott, der fantasievoll einen Schritt nach dem anderen das Universum, unsere Planeten, die Sonnensysteme ins Leben ruft. Und diese Schritte decken sich erstaunlich mit dem, was Naturwissenschaft entdeckt hat. Zuerst Licht. Also eine gewaltige Menge Energie. Dann steht da die Feste, die gebildet wird. Also es entsteht Masse. Planeten und Sterne, die sich aus dieser Masse bilden in einem geordneten System. Es wachsen erste Pflanzen. Es entstehen Meerestiere, Vögel und dann die Landtiere und am Ende der Mensch. Ist schon erstaunlich, dass die wissenschaftlichen Theorien das ähnlich so entdeckt haben. Und das ist ja nun schon vor Jahrtausenden festgehalten worden. Diese Reihenfolge erzählen bis heute die Israeliten ihren Kindern, so hat Gott die Erde gemacht. Und in der Folge auch wir als Christen. Dann kommt eine Nahaufnahme. Wir sehen, wie Gott den Menschen aus der Erde formt. Man könnte so sagen, das ist ein Lichtspot, ein Kegel, der dahin gelegt wird. Und was nimmt das eigentlich? Das ist ein hebräisches Wortspiel an dieser Stelle. Man könnte so sagen, Gott macht sich die Hände schmutzig, indem er den lehmigen Ackerboden nimmt, auf Hebräisch Adama, und formt daraus den Adam. Hier passiert etwas ganz Besonderes. Aus dem Erdboden, aus der Mutter Erde, wie manche sagen, wird der Erdling, der Mensch. Dieses Wort Adam bedeutet nämlich genau das auf Hebräisch Mensch, Erdling. Wenn wir heute einen Chemiker fragen, woraus der Mensch eigentlich besteht, dann wird er uns lauter Stoffe nennen, die wir genau auch in der Erde finden. Ein paar Löffel Kochsalz, ein paar Löffel Zucker, Eisen, genug für einen mittelgroßen Nagel, Phosphor, genug für 50 Schachteln Streichhölzer.
genügend Kalk, um vielleicht einen kleinen Hühnerstall damit zu weißeln, zu kalken. Circa 50 Liter Wasser, also komprimiert in den Zellen und so weiter, ne, Stoffe zusammengefügt. Und dazu noch ein bisschen Stickstoff und Kohlenstoff. Bei jeder Beerdigung sprechen wir das aus. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Am Ende bleibt sichtbar nur das, woraus wir gemacht sind. Erde. Rein chemisch betrachtet ist der Mensch nichts mehr als, wenn man es drastisch ausdrücken will, wie Luther gesagt hat, ein Stück Dreck. Der österreichische Kabarettist Georg Kreisler, der ließ einmal im Institut für Gerichtsmedizin in Wien errechnen, wie hoch der Materialwert des Menschen ist. Das Institut kam damals auf eine Summe von rund 3 Euro. 2 Euro noch was waren es. Schloss aber dann die Antwort mit dem folgenden Satz. In diesen Zahlenangaben sind die Herstellungskosten nicht enthalten. Der Mensch ist eben nicht nur der letzte Dreck, sondern unglaublich wertvoll. Bis heute ist es keinem Chemiker dieser Welt gelungen, ein Stück Dreck, ein Stück Erde zum Leben zu erwecken. Bis heute können wir zwar Leben reproduzieren, also nachmachen, aus Zellen etwas weiterentwickeln, können auch manches manipulieren, also verändern. Aber das Leben schaffen letztendlich, das können wir nicht. Unbelebtes zum Leben erwecken, das ist ein großes Geheimnis, das nur Gott kann. Der Bibeltext sagt, Gott blies ihm den Atem des Lebens in die Nase, dem Menschen. Er selbst, Gott, gibt den Menschen Leben, Atem. Das hebräische Wort für Atem wird manchmal auch genauso für Geist gebraucht. Also das, was wir als Atem aufnehmen, wo uns der Atem stockt, der Atem wegbleibt, da ist unser Geist auch mit beteiligt. Es wird übersetzt als Geist, Windhauch, Wehen. Also wir haben einen Hauch von Gott in uns. Das gibt uns Leben. Aber keinen, der im Augenblick verweht und wieder weg ist, sondern einem, der vom ersten Atemzug bis zu unserem letzten Atemzug uns am Leben hält. Und wir atmen circa 15 Mal pro Minute einen halben Liter Luft ein und wieder aus. Und mit jedem Atem dürfen wir uns daran erinnern, dass Gott in uns das Leben gelegt hat. Es gibt Mönche, die genau versuchen, das in ihren Alltag hinein zu lernen. Mit jedem Atemzug, den sie tun, denken sie daran, dass Gott ihnen das Leben gibt und danken ihm dafür. Und das üben die über Wochen, Monate so lange, bis das im Unterbewusstsein mit dem Atem mit drin ist. Und die kann man nachts quasi aufwecken und die sind sofort in diesem Gebet drinne. Herr, ich danke dir für das Leben, dass ich Atem habe. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das Gebet so heißt, da habe ich nicht nochmal nachgeschlagen dazu, aber es gibt dieses Gebet des Atems oder auch des Herzens. Und doch ist unser Leben bedroht. Gott teilt die Sorge der Menschen um die Schöpfung mit dem Menschen gemeinsam. Leben, deswegen auch, er vertraut dem Menschen Leben an, soll bebaut und bewahrt werden. Das ist schon etwas, was uns herausstellt eigentlich in der Schöpfung, nämlich dass die Menschen selbst als Geschaffene etwas mitbauen und bewahren dürfen. Als Ingenieure, als Unternehmer, als Landwirte. Als Menschen dürfen wir mit Gott sorgen dafür, dass auf der Erde etwas wächst, gedeiht, entsteht und erhalten wird. Wörtlich steht an dieser Stelle, es soll behütet werden. Das Geschaffene soll behütet werden, soll darauf geachtet werden, wie ein Hirte darauf achtet. Da schwingt die Sorge mit, diese Erde, sie kann auch wieder zergehen, dann, wenn es schlechte Hirten gibt. Und ich glaube, das ist gerade die Sorge, auch bei vielen Menschen. Es braucht einen sorgsamen Umgang mit dem Leben, damit eben nicht wieder alles zerfällt zu Staub und Asche, sondern damit der Mutterboden Heimat für Tiere, für Pflanzen und für Menschen bleibt. Diesen Hirtendienst, diese Achtsamkeit hat der Theologe und Arzt Albert Schweitzer Ehrfurcht vor dem Leben genannt. Er lehnte eine gute Professur ab, um 1913 in den Urwald nach Lambarene zu gehen und dort eine Klinik aufzubauen. Und das mitten in der Kolonialzeit, als viele Europäer, die es eigentlich hätten besser wissen müssen, ihre Kultur dachten, dass die das Allerhöchste und Beste ist und das andere nur zum Herausholen ist. Als Schweitzer 39 Jahre alt war, brach der Erste Weltkrieg aus. Und die beiden Völker, denen er sich als Elsässer am nächsten sah, den zivilisierten Deutschen, den kultivierten Franzosen, die zerfleischten sich gegenseitig zu Tausenden. Der Erste Weltkrieg war der, in dem das Giftgas das erste Mal zum Einsatz kam. Schweitzer war 64 Jahre alt, als von Deutschland aus ein neuer Krieg ausbrach, ungemahnten Ausmaßes. Und als 70-Jähriger musste er mit ansehen, wie eine Waffe entstand und auch verwendet wurde, die auf Knopfdruck sämtliches Leben auf der Erde auslöschen kann. Menschen, Tiere, Pflanzen. Die Atombombe. Wo der Mensch die Ehrfurcht vor dem Leben verliert, wo das Bewusstsein verloren gegangen ist, da geht der Mensch über Leichen. Heute sehen wir mit Entsetzen, wie das passiert. Und das nicht nur in Kriegsgebieten, sondern auch in Schlachthöfen, wo Tiere zum massenhaften Stückzahlen abgeschlachtet werden, auch ohne Gefühl dafür, dass die Tiere Lebewesen sind. Sie werden behandelt wie der letzte Dreck. Aber auch an den Grenzen Europas, da, wo mit Stacheldraht abgewiesen wird, Leben. Genauso in den Slums der Großstädte. Und da denke ich nicht nur an die in der dritten Welt, sondern es gibt genauso in jeder deutschen Großstadt Viertel, wo Menschen unwürdig eigentlich leben. Ein Stück Dreck, wertlos, keine 3 Euro wert. Wer anderen nicht die Luft, den Raum zum Leben gönnt, dem ist das eigene Leben wichtiger als anderen. Der Mitmensch wird dann nur als Konkurrent gesehen, vielleicht sogar als Feind und bekämpft, der beseitigt werden muss. Da ist vom Hauch Gottes dann nichts mehr zu spüren. Da atmet der Mensch nur noch Hass Angst, Verzweiflung. Gottes Geist will Leben geben, Leben erhalten. Die Bibel sagt, dass Gott seinen Geist, sein Leben schenkt. Ein Leben, das stärker ist als der Tod. Als Jesus vom Kreuz auferstand und sich am ersten Tag der Woche seinen Jüngern zeigt, da heißt es, wie wir es vorhin im Johannesevangelium gehört haben. Jesus spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater sendet, so sende ich euch. Und als er das gesagt hat, blies er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Es ist nicht einfach, sich moralisch zu entrüsten über die anderen Leute, die Schlachter, die Tiere quälen, die Politiker, die Gesetze für oder gegen Flüchtlinge machen, die Energieversorger, die neue Wege finden müssen, irgendwie. Aber es ist schwer, das eigene Leben zu verändern, dass wir unseren Mitgeschöpfen gerecht werden, den Menschen wie den Tieren, den Pflanzen ganz genauso wie unserem Planeten. Und da merken wir, dass wir mit jedem Einkauf, den wir tun, eigentlich mit betroffen und mitschuldig sind. Ohne einen Retter sind wir wohl verloren. Ohne Gottes Heiligen Geist, der uns neue Leben und Lebensluft gibt, Atem, aufatmen, kommen wir wohl nicht weiter. Ohne Vergebung werden wir erdrückt und erdrücken wohl andere auch wegen unserer eigenen Schuld. Da bleibt die Luft weg. Und Jesus sagt nicht einfach Schwamm drüber, wir kommen alle irgendwie in den Himmel, weil wir ja so brav sind oder weil Gott einfach der liebe Gott ist. Nein, sondern er lädt uns ein, zu versöhnen, wie er versöhnen will. Tief Luft zu holen, in Gottes Nähe, jeden Tag neu, die Ehrfurcht vor dem Leben zu lernen. Loslassen, ausatmen, das, was mich belastet, Zeit lassen, dass Gott zu mir spricht, damit ich tief aufatmen kann und das kosten, was Gott mir an Atem, an Leben, an guten Gedanken, an Geistvollem gibt. Zu bebauen und zu bewahren. Gottes Friede, der ist höher als unsere Vernunft. Der bewahre uns mit Herz und Sinn durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Thank you.
Lasst uns miteinander beten. Guter Gott, wie wunderbar ist unsere Erde, deine Schöpfung, in der wir leben und atmen. Danke für die Natur, den Wald, die Luft, das Wasser. Wir sind reich beschenkt mit vielem Schönen und können so viel gut nutzen.
Heiliger Gott, wir bekennen vor dir, dass wir schuldig geworden sind in Gedanken, Worten und Werken. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, deine gute Erde zu bewahren, den Tieren gute Hirten zu sein, unseren Mitmenschen gerecht zu werden.
Ungerechtigkeit und Not nehmen den Atem zum Leben in unseren Häusern und Städten, an den Grenzen Europas, in den Krisen- und Kriegsgebieten, an zu vielen Orten auf dieser Erde.
Beschenke uns mit neuem Atem deines Heiligen Geistes, der Versöhnung schafft und Frieden stiftet, der deine Ordnungen liebt, der Recht wiederherstellt, Liebe übt und geduldig daran arbeitet, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe.
Hilf uns zu langem Atem beim Bauen und Bewahren an unserem Platz auf dieser deiner Erde. Und leite uns auf dem Weg zum ewigen Leben. Mit den Worten, die dein Sohn Jesus uns gelehrt hat, beten wir: Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Tag mit dem Frieden und dem Segen Gottes. Wir wollen uns unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden und Atem zum Leben. Amen. Wir dürfen nochmal.